Der Erste. Schwelendes, schlüpfriges Schwert umfing ihn. Er drohte zu ersticken. Verzweifelt rang er mit den immateriellen Schlingen, die ihn festhielten, wollte sie von sich abschütteln, aber er versank nur immer tiefer. Der Schrei blieb ihm in der geschwollenen Kehle stecken. Vergebens suchte er nach einer Waffe. Er war nackt. Ein letztes Mal spannte er alle Kräfte an, um zu schreien. Ohrenbetäubender Lärm riss ihn aus dem Schlaf. Rohan sprang benommen aus seiner Koje. Er wusste nur so viel, dass er von Dunkelheit umgeben war und dass unablässig das Alarmsignal klingelte. Das war kein Traum mehr. Er schaltete das Licht an, schlüpfte in den Skapander und rannte hinaus. In allen Stockwerken drängten sich die Leute vor dem Fahrstuhl. Nur das anhaltende Läuten der Signale war zu hören. Vor den Wänden leuchtete in roter Schrift das Wort Alarm. Er lief in die Steuerzentrale. Der Astrogator stand in normaler Tageskleidung vor dem großen Bildschirm. »Ich habe den Alarm schon abgeblasen«, sagte er ruhig. »Es ist nur Regen, Rohan. Schauen Sie mal, ein schöner Anblick.« Wirklich sprühten auf dem Bildschirm, auf dem die obere Hälfte des nächtlichen Himmels zu sehen war, unzählige Funken von Entladungen. Die Regentropfen, die aus großer Höhe herabfielen, prallten auf die unsichtbare Schutze des Kraftfeldes, die den Unbesiegbaren wie eine riesige Schüssel bedeckte. Verwandelte sich augenblicklich in mikroskopisch kleine, feurige Explosionen und tauchten die ganze Landschaft in flimmerndes Licht, ähnlich einer hundertfach verstärkten Nordlichtest. »Die Automaten hätten besser programmiert werden müssen«, sagte Rohan. Er war nun hellwach, der Schlaf war ihm vergangen. »Ich muss Tanner sagen, dass er die Annihilation nicht einschalten soll, sonst jagt uns jede Handvoll Sand, die der Wind anweht, mitten in der Nacht hoch.« »Ach, nehmen wir an, es war ein Probealarm, eine Art Manöver«, entgegnete der Astrogator, der unverhofft guter Laune zu sein schien. »Jetzt ist es 4 Uhr, Sie können wieder in Ihre Kabine gehen, Rohan.« »Ich habe ehrlich gesagt keine Lust dazu, und Sie?« »Ich habe ausgeschlafen. Mir genügen 4 Stunden.« Nach 16 Jahren Weltraum ist von dem alten Schlafrhythmus, wie er auf der Erde war, nichts übrig geblieben. »Rohan, ich mache mir Gedanken über die maximale Sicherheit der Forschungsgruppen. Es ist ziemlich umständlich überall, Energoboter mitzuschleppen und ein Schutzfeld zu entfalten. Was meinen Sie?« »Ja, man könnte den Leuten eigene Emittoren mitgeben, aber damit ist auch nichts getan. Wenn man von einer Schutzblase umgeben ist, kann man nichts anfassen. Sie wissen, wie das ist. Und wenn man den Radius des Kraftfelds zu sehr verkürzt, dann kann man sich eine Verbrennung zuziehen. Ich habe das schon erlebt. Ich habe sogar daran gedacht, mit keinen an Land zu lassen und mit Hilfe von ferngesteuerten Robotern zu arbeiten«, gestand der Astrogator. »Allerdings ging das nur für ein paar Stunden oder für einen Tag. Aber ich glaube, wir werden länger hier bleiben. Was gedenken Sie also zu tun?« »Jede Forschungsgruppe erhält eine Ausgangsbasis, die durch ein Kraftfeld geschützt ist. Aber die einzelnen Mitglieder müssen eine gewisse Bewegungsfreiheit verfügen, sonst kommen wir vor lauter Schutzmaßnahmen nicht zu einem Ergebnis. Unter einer Bedingung. Jeder hat bei Arbeiten außerhalb des Kraftfeldes einen abgeschützten Mann hinter sich, der ihn ständig beobachtet. Keinen aus den Augen verlieren. Das ist oberster Grundsatz auf Regis 3. Welcher Gruppe teilen Sie mich zu?« »Ja, möchten Sie beim Condor arbeiten? Wie ich sehe, nicht. Gut. Bleibt die Stadt oder die Wüste. Sie dürfen wählen.« »Ich wähle die Stadt, Astrogator. Ich glaube noch immer, dass das Geheimnis dort verborgen ist.« »Ah, möglich. Sie nehmen also morgen, nein, es ist ja schon heute, draußen dämmert es bereits, Ihre Gruppe von gestern. Ich gebe Ihnen einige Aktane mit. Ein paar Handleser wären auch nicht verkehrt. Ich nahm nämlich den Eindruck, dass es aus geringer Entfernung wirkt.« »Was eigentlich? Ja, wenn ich das wüsste. Ach so, eine Küche nehmen Sie auch mit, damit Sie völlig unabhängig sind und notfalls ohne Proviantzufuhr vom Raumschiff arbeiten können.« Die rote, kaum wärmende Sonne war über das Firmament gerollt. Die Schatten der grotesken Bauten wurden länger und verschmolzen miteinander. Der Wind wehte die Wanderdünen zwischen den Metallpyramiden von einer Stelle zur anderen. Vom Dach eines schweren Geländefahrzeugs aus beobachtete Rohan durch das Fernrohr Grale von Shen, die sich außerhalb des Schutzfelds am Fuß einer schwärzlichen Honigwabe zu schaffen machten. Der Riemen, an dem sein Handlichtwerfer hing, schnitt in den Nacken ein. Ohne die beiden Männer aus den Augen zu lassen, schob er ihn so weit wie möglich nach hinten. Der Plasmabrenner in Shens Hand funkelte wie ein winziger, aber sprühender Brillant. Aus dem Wageninneren drang das Rufzeichen zu ihm, das sich in regelmäßigen Abständen wiederholte, aber er wandte nicht ein einziges Mal den Kopf. Er hörte den Fahrer antworten: »Navigator, Befehl des Kommandanten!« »Wir sollen sofort zurück«, schrie Jaak aufgeregt und steckte den Kopf durch den Sturmlug. »Zurück? Warum?« »Das weiß ich auch nicht. Sie senden dauernd das Rückkehrsignal und schon 4-mal EV. E.V., da müssen wir uns aber beeilen. Geben Sie mir das Mikrofon und holen Sie die Blinkfeuer heraus. 10 Minuten später waren alle Leute aus der Außenzone bereits in den Fahrzeugen. Rohan trieb seine kleine Kolonne zu der höchsten Geschwindigkeit an, die in dem hügeligen Gelände möglich war. Blank, der jetzt bei ihm als Funker arbeitete, reichte ihm plötzlich die Kopfhörer. Rohan stieg in den stählernen Leib des Fahrzeugs, wo es nach heißem Plast roch, und hörte beim Surren des Ventilators, dessen Luftzug ihm die Haare durcheinander wehte, die Funksprüche mit, die zwischen Kallagers Gruppe in der Westwüste und dem Unbesiegbaren gewechselt wurden. Ein Gewitter schien heraufzuziehen. Schon seit dem Morgen hatten die Barometer niedrigen Luftdruck angezeigt, aber jetzt erst krochen flache, dunkelblaue Wolken über den Horizont hoch. Oben war der Himmel klar. An atmosphärischen Störungen mangelte es wahrlich nicht. Es knisterte dermaßen in den Kopfhörern, dass nur Morseverbindung möglich war. Rohan fing eine Gruppe verschlüsselter Signale auf. Er hatte sich zu spät eingeschaltet und wusste nicht, worum es ging. Er verstand lediglich, dass auch Kallagers Gruppe mit Höchstgeschwindigkeit zurückkehrte, dass an Bord des Raumschiffs Alarmbereitschaft befohlen war und alle Ärzte an ihre Plätze beordert worden waren. Alarmbereitschaft für die Ärzte, sagte er zu Balmin und Gralev, die ihn erwartungsvoll ansahen. Ein Unfall, aber sicherlich nichts Ernstes. Vielleicht hat es einen Erdrutsch gegeben und jemand ist verschüttet worden. Er sagte das, weil bekannt war, dass Kallagers Leute an einen bei der Geländeerkundung bestimmten Stelle geologische Ausgrabung vornehmen sollten. Im Grunde aber glaubte er selbst nicht, dass es sich um einen gewöhnlichen Arbeitsunfall handelte. Knapp 6 Kilometer waren sie vom Raumschiff entfernt, aber die andere Gruppe war offensichtlich viel früher zurückgerufen worden, denn als sie die steile schwarze Silhouette des Unbesiegbaren erblickten, überquerten sie ganz frische vom Raupenfahrzeugen stammende Spuren, die sich bei diesem Wind keine halbe Stunde gehalten hätten. Die Gruppe vom Kondor war schon da, also war sie es gewesen, die vor ihnen hereingeholt worden war, und nicht Kallagers Geologen. Neben der Rampe und in der Einfahrt standen Raupenfahrzeuge im Wege. Menschen liefen planlos durcheinander, bis an die Knie im Sand einsinkend. Automaten blinkten mit Scheinwerfern. Es dämmerte bereits. Zunächst fand sich Rohan in diesem Wirrwarr nicht zurecht. Plötzlich stürzte aus der Höhe ein greller Lichtstrahl herab. Der große Scheinwerfer verwandelte die Rakete in einen riesigen Leuchtturm. Der Scheinwerfer hatte weit hinten in der Wüste eine Lichterkolonne aufgespürt, die hin und her tanzte, als wäre eine ganze Kriegsflotte im Anzug. Wieder flammten die Leuchtfelder des Kraftfelds auf und es öffnete sich. Die Maschinen standen noch nicht, da sprang Kallagers Männer schon in den Sand. Von der Rampe rollte ein zweiter Scheinwerfer heran und durch das dichte Spalier der abgestellten Maschinen schritt eine Gruppe von Leuten mit einer Trage, auf der jemand lag. Als sie an Rohan vorbeikam, stieß er seine Vordermänner zur Seite und erstarrte. Im ersten Moment glaubte er wirklich an einen Unfall, aber der Mann auf der Trage waren Arm und Beine gefesselt. Er wand sich so, dass die Stricke ächzten, mit denen er gebunden war, und gab dabei mit weit aufgerissenem Mund furchtbare, winselnde Laute von sich. Die Gruppe war den Lichtkegeln der Scheinwerfer gefolgt und entfernte sich immer weiter, aber das menschenunähnliche Jaulen, unvergleichbar allem, was er jemals gehört hatte, drang noch immer zu ihm, der jetzt im Dunkeln stand. Der weiße Fleck mit den Gestalten darin wurde kleiner, glitt die Rampe hinauf und verschwand im schwarzgehenden Loch der Ladeluke. Rohan erkundigte sich, was denn vorgefallen sei, aber in seiner Nähe waren nur Leute von der Kondor-Gruppe, die genauso wenig wussten wie er. »Rohan!« Der Anruf rüttelte ihn wach. Er zuckte zusammen. »Ach Sie, Doktor, haben Sie es auch gesehen? Wer war das?«
»Kertelin.«
»Was? Unmöglich.«
»Ich habe ihn fast bis zuletzt gesehen.«
»Bis zuletzt?«
»Ja, ich war mit ihm zusammen«, sagte Garb mit unnatürlich ruhiger Stimme.
Rohan sah die Ganglampen in seinen Brillengläsern funkeln.
»Bei der Expeditionsgruppe in der Wüste?« stieß er hervor.
»Ja. Und was ist mit ihm?«
Kallagher hatte der Stelle dort nach seismografischen Sondierungen ausgesucht.
»Wir gerieten in ein Labyrinth von engen, gewundenen Schluchten«, sagte Garb schleppend, als spräche er zu sich selbst und wollte sich noch einmal den genauen Ablauf der Ereignisse vergegenwärtigen. »Dort ist weiches, ausgespültes Felsgestein organischen Ursprungs, voller Grotten und Höhlen. Die Raupenfahrzeuge mussten wir draußen lassen. Wir gingen dicht hintereinander. 11 Mann. Die Ferrometer zeigten größere Eisenmengen an. Und die suchten wir. Kertelin meinte, dort seien irgendwo Maschinen verborgen.
Ja, hat er mir auch sowas gesagt. Und dann?
In einer Höhle fand er dicht unter der Schlammschicht, dort gibt es sogar Schlagtiten und Schlagmiten, etwas wie einen Automaten.
Tatsächlich?
Nein, nicht was Sie denken. Es war ein Wrack. Nicht einmal verrostet. Das muss eine nicht rostende Legierung sein. Aber korrodiert. Halb verbrannt. Eben nur Trümmer.
Ja, vielleicht sind noch andere. Ach, dieser Automat ist wenigstens 300.000 Jahre alt. Woher wollen Sie das wissen? An der Oberfläche hat sich Kalkstein abgesetzt von dem Wasser, das von den Schlaktiten am Felsengewölbe heruntergetropft und verdunstet ist. Kalleger selbst hat anhand einer Verdunstungsgeschwindigkeit die Niederschlagsbildung und der Niederschlagsmenge berechnet, dass 300.000 Jahre der bescheidenste Näherungswert sind. Wissen Sie übrigens, wie dieser Automat aussieht? Beinahe wie die Ruinen. Also es ist gar kein Automat. Doch, er muss sich fortbewegt haben, aber nicht auf zwei Beinen, auch nicht wie eine Krabbe. Wir hatten übrigens gar keine Zeit, das zu untersuchen, weil gleich darauf... Was war gleich darauf? In gewissen Zeitabständen hatte ich die Leute gezählt. Ich war im Kraftfeld und wollte sie beobachten. Sie wissen schon, aber sie alle hatten ja Masken auf, wie das so ist. Alle sind dadurch einander ähnlich. Die Schutzanzüge waren auch nicht mehr bunt, sondern mit Lehm beschmiert. Auf einmal fehlte einer. Ich rief alle zusammen und wir machten uns auf die Suche. Catelyn hatte sich selber seinen Fund gefreut und war weitergepirscht. Ich dachte, er hätte sich bloß in einer Abzweigung der Schlucht verlaufen, aber sie ist ja voller Nebenwege, die alle sehr kurz, flach und ausgezeichnet beleuchtet sind. Plötzlich bog er um eine Ecke, bereits in diesem Zustand. Nigrin war bei uns. Ich glaube, es sei ein Hitzschlag. Aber was ist es denn wirklich mit ihm? Er ist bewusstlos, obwohl auch nicht richtig. Er kann gehen, sich bewegen, nur ist es unmöglich, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Zudem hat er die Sprache verloren. Haben Sie seine Stimme gehört? Ja. Jetzt scheint er ein bisschen matt geworden zu sein. Vorher war es noch schlimmer. Er hat keinen von uns erkannt. Das war im ersten Moment das Furchtbarste. Catelyn, wo stecken Sie denn? Rief ich ihn an. Doch er ging wie taub an mir vorbei. Zwischen uns hindurch und die Schlucht hinauf. Aber in einer Haltung, auf eine Weise, die uns allen kalt den Rücken hinunterlief. Einfach wie ausgewechselt. Er reagierte nicht auf unsere Rufe, also mussten wir ihn einfangen. Was sich da alles abgespielt hat. Kurz und gut, wir mussten ihn fesseln. Sonst hätten wir ihn nicht mitbringen können. Und was sagen die Ärzte? Ach, die reden wie üblich lateinisch, aber sonst wissen sie auch nichts. Nigrin ist mit Sachs beim Kommandanten. Dort können sie nachfragen. Gab ging mit schweren Schritten davon, den Kopf wie immer zur Seite geneigt. Rohan stieg in den Aufzug und fuhr nach oben in den Steuerraum. Er fand ihn leer. Als er aber in den kartografischen Kajüten vorbeikam, hörte er durch den Türspalt Sachs Stimme. Er trat ein. Anscheinend völliger Gedächtnisschwund. So sieht es zumindest aus, sagte ein Neuropsychologe. Er stand mit dem Rücken zu Rohan und betrachtete eine Röntgenaufnahme, die er in der Hand hielt. Am Schreibtisch saß der Astrogator vor dem aufgeschlagenen Bordbuch. Seine Hand lag auf einem der mit zusammengerollten Sternkarten vollgestopften Regale. Schweigend hörte er Sack zu, der bedächtig die Aufnahme in einen Umschlag steckte. Amnesie, aber ein Sonderfall. Nicht nur, dass er nicht mehr weiß, wer er ist, er hat auch die Sprache verloren. Auch die Fähigkeit zu schreiben und zu lesen hat er eingebüßt. Eigentlich ist das sogar mehr als eine Amnesie. Es ist völliger Verfall, Zerstörung der Persönlichkeit. Außer den primitiven Reflexen ist nichts übrig geblieben. Er ist imstande zu gehen und zu essen, aber nur, wenn ihm das Essen in den Mund gesteckt wird. Er nimmt es an, aber... Hört und sieht er? Ja, gewiss, aber er begreift nicht, was er sieht. Er kann Menschen nicht von Gegenständen unterscheiden. Und die Reflexe? Normal, das ist eine zentrale Sache. Meine Zentrale? Ja, eine Sache des Gehirns. Anscheinend sind alle Spuren des Gedächtnisses mit einem Schlage völlig gelöscht worden. Dann war dieser Mann vom Condor also auch? Ja, jetzt bin ich sicher, das war das Gleiche. Ich habe sowas ein einziges Mal gesehen, sagte Astrogator leise, fast flüsternd. Er blickte zu Rohan hinüber, aber nahm keine Notiz von ihm. Das war im Raum. Ah, ich weiß, dass mir das nicht gleich eingefallen ist, stieß der Neuropsychologe mit hoher Stimme hervor. Amnesie durch magnetischen Schock, nicht wahr? Ja. Ein solcher Fall ist mir noch nicht begegnet. Ich kenne diese Krankheit nur aus der Theorie. Sowas ist doch vor langer Zeit mal vorgekommen, von starken Magnetfeldern mit hoher Geschwindigkeit geflogen wurden. Ja, das heißt unter spezifischen Bedingungen. Die Feldstärke ist weit weniger von Bedeutung als der Gradient und die Heftigkeit der Veränderung. Treten im Raum große Gradienten auf und mitunter gibt es ganz schöne Sprünge, dann stellen die Messuhren sie auf große Entfernung fest. Früher war das nicht möglich. Stimmt, pflichtete der Arzt ihm bei, das ist wahr. Ammerhatten hatte solche Versuche an Affen und Katzen vorgenommen. Er setzte sie der Wirkung riesiger Magnetfelder aus, bis sie das Gedächtnis verloren. Ja, das hat schließlich etwas mit der Beantwortung elektrischer Reize des Gehirns zu tun. Aber in diesem Fall haben wir außer Grafs Bericht die Aussage seiner Leute, überlegte Sachs laut. Gewaltige Magnetfelder, das müssen doch wohl hunderttausende Gauss sein. Ach, das reicht nicht, dazu sind Millionen nötig, sagte Astrogator schroff. Erst jetzt traf sein Blick auf Rohan. Kommen Sie herein und schließen Sie die Tür. Millionen? Würden die Bordapparaturen ein solches Feld nicht ausfindig machen? Soweit sie dazu imstande sind, entgegnete Horbach. Wenn es auf sehr kleinen Raum konzentriert wäre, wenn es, sagen wir, den Umfang dieses Globus hier hätte und von außen abgeschirmt wäre, kurz gesagt, wenn Kathleen den Kopf zwischen die Pole eines gigantischen Elektromagneten gesteckt hätte, auch das genügt noch nicht, das Feld muss in einer bestimmten Frequenz oszillieren. Aber dort gibt es weder Magneten noch eine Maschine aus diesen verrosteten Trümmern. Nichts, nur ausgewaschene Schluchten, Kies und Sand. Und Höhlen, folgte Horbach ruhig, fast gleichgültig hinzu. Und Höhlen, glauben Sie, dass ihn jemand in eine solche Höhle gezogen hat und dass dort ein Magnet ist? Nein, das ist doch... Und wie erklären Sie es sich? Fragte der Kommandant, als wäre des Gespräches überdrüssig. Der Arzt schwieg. Um 3:40 Uhr nachts gelten die Alarmsignale durch alle Stockwerke des Unbesiegbaren. Die Männer fuhren aus dem Schlaf hoch und eilten kräftig fluchend und sich unterwegs fertig anziehend an ihre Plätze. 5 Minuten nach dem ersten Schnarren der Klingeln war Rohan im Steuerraum. Der Astrogator war noch nicht da. Rohan lief an den großen Bildschirm. Die schwarze Nacht wurde im Osten von unzähligen weißen Blitzen erhellt. Es sah aus, als griffe ein von einem radianten ausgehender Meteoritenschwarm die Rakete an. Er blickte auf die Feldkontrolluhren. Die Automaten hat er selbst programmiert, also konnten sie nicht auf Regen oder Sandstürme reagieren. Aus der Wüste, die in der Dunkelheit zu erkennen war, sauste es heran und zerstob zu Feuerregen. Die Entladung fand an der Feldoberfläche statt. Die geheimnisvollen Geschosse prallten ab und flogen auf einer parabelförmigen Bahn als Flammen zurück, deren Schein zusehends verblasste. Oder sie glitten an der Wölbung des Kraftfeldes entlang. Die Dünenkämme tauchten für Augenblicke aus der Finsternis und versanken wieder darin. Die Zeiger schlugen träge aus. Das System der Dirac-Emittoren hat eine verhältnismäßig geringe Leistung gebraucht, um die rätselhaften Bombardierungen abzuwehren. Rohan hörte bereits die Schritte des Kommandanten hinter sich, als er zu der Spektrometeranlage hinüberblickte. Nickel, Eisen, Mangan, Beryllium, Titan? Las der Astrogator von der hell erleuchteten Skala ab und blieb neben ihm stehen. Ich gebe viel darum, wenn ich mit eigenen Augen sehen könnte, was das eigentlich ist. Ein Regen aus Metallteilchen, sagte Rohan gedehnt. Den Entladungen nach zu urteilen, sind sie ziemlich klein. Ich würde sie mir gerne vom Nahen anschauen, brummte der Kommandant. Was meinen Sie, sollen wir es riskieren? Das Feld auszuschalten? Ja, für den Bruchteil einer Sekunde. Einige wenige werden an eine Schutzzone gelangen, die anderen stoßen wir zurück, indem wir das Feld wieder einschalten. Eine ganze Weile antwortete Rohan nicht. Nun, man könnte ja, sagte er schließlich zögernd, aber noch ehe der Kommandant ans Steuerpult getreten war, erlosch das Flackern ebenso plötzlich, wie es aufgeleuchtet war, und eine Dunkelheit brach herein, wie sie nur mondlosen Planeten kennen, die weit ab von den zentralen Sternanhäufungen der Galaxis kreisen. Na, Pech gehabt, brummte Horbach. Die Hand am Hauptschalter stand eine Zeit lang da, dann nickte er Rohan flüchtig zu und verließ den Raum. Die Entwarnungssignale gelten durch alle Stockwerke. Rohan seufzte, warf noch einen Blick auf die Bildschirme, auf denen jetzt schwarze Dunkelheit lag, und ging schlafen.